Lieber Hans Thomas, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema, das mir gestellt wird, ist alles andere als einfach. Ich darf mal berichten, wie ich das erste Mal mit der Kategorie des Naturrechts in Berührung kam. Das war in meiner Gymnasialzeit. Da gab es einen kleinen Kreis von theologisch interessierten Gymnasiasten, die von Kaplan des Sildesheimer Bischofs um sich gesammelt wurden, der nun seinerseits auch etwas Welt erfahren wollte an den Jugendlichen und nicht die ganze Zeit am Schreibtisch festgenagelt, aber eben doch hier theologisch brisante Themen behandeln wollte. Das Thema, das uns bewegte, war die Frage des Privateigentums an Produktionsmitteln, also die Grundhaltung des Marxismus, der damals noch eine politische und geistige Weltmacht war. Und im Hin und Her der Stellungnahmen von uns Schülern wurde nun von theologischer Autorität die Lösung gebracht. Die Negation des Eigentums verletze Naturrecht. Natürlich kam die Frage, wieso denn eigentlich das ein Verstoß gegen das Naturrecht sei, wenn auf der Welt nun derartiger Grundsatzstreit über die Möglichkeit und die Legitimität des Eigentums bestehe und wieso denn die Natur sich nicht selber Recht verschaffe, was sie ja nun erweislich nicht konnte. Ja, und es wurde entgegengehalten, dass es ja nun Gründe und Gegengründe gäbe. Der Kaplan, der übrigens später Leiter eines Bildungswerkes werden sollte, war nicht um eine Antwort verlegen. Es sei völlig klar, dass das Naturrecht gelte. Das stehe ja bei Paulus im Römerbrief, dass ja hier es das Recht jedermann ins Herz geschrieben sei, en cardiais gegrabtei. Jetzt war er aber erst recht in die Falle gegangen. Denn wenn ein Recht entweder aus eigener Naturkraft oder aber aus Alleinsichtigkeit für jeden Vernünftigen, denn hier gelte und einsehbar wäre, wieso man sich dann auf einen Apostel beruft, zumal dieses Recht ja nun gerade nicht nur für bibeltreue Christen, sondern doch gerade auch für die Heiden gelten solle. So jedenfalls der Kontext des Römerbriefs. Wieso denn auf einmal die biblische Autorität, dann sei es ja doch letztlich wieder positives Recht, das hier Kraftglaubensautorität festgelegt sei. Damit war im Grunde in einem Gespräch, in dem das erste Mal das Wort Naturrecht auftaucht, auch die ganze Aporie des Naturrechts drin. Das Erste, was gehört denn überhaupt dazu, wenn es das geben sollte? Und das Zweite, worin liegt eigentlich der Geltungsgrund? Und hier zeigt sich in der Tat zeigen sich Schwierigkeiten, wie sie auch bei näherem Studium sich keineswegs ohne weiteres auflösen lassen. Ich habe im ersten Semester bei dem wohl besten Kenner der Materie in Deutschland, bei Erik Wolf in Freiburg, die Vorlesung über das Problem der Naturrechtslehre, dessen literarischer Niederschlag dieses Buch darstellt, gehört. Und was er bot, war zunächst einmal eine Auflistung dessen, was im Namen des Naturrechts denn eigentlich als Natur und aber auch was als Recht ausgewiesen wäre. Er kam auf 12 typisierte Naturdefinitionen und er kam auf 8 unterschiedliche Rechtsbegriffe. Und wenn man also dann 12 mal 8 kombiniert, dann sieht man schon, in welcher Fülle das Ganze darstellt. Und er selber war etwas gekränkt, dass ein Rezensent seines Buches von einem katalogisierten Chaos sprach. Denn wenn wir nur einmal ganz den ersten Blick auf diese Idee des Naturrechts richten, dann stellt sich, ohne jetzt in Vollständigkeit zu gehen, aber um doch in den Kern der Frage vorzustoßen, schon die Frage, was denn Natur sei. Und die katholische Kirche, die ja die Naturrechtslehre durch die Zeiten hindurch, ob es gelegen oder ungelegen war, immer beibehalten und in gewissen Phasen der Hochscholastik und der spanischen Spätscholastik zu singulären Höhen getrieben hatte, die trägt ihrerseits über ihre neuscholastischen Vertreter dazu bei, die Unklarheit zu vertiefen. Wenn von Natur die Rede ist, wird der Eindruck erweckt, das sei derselbe Begriff, den die Naturwissenschaften hier von Natur haben, dass es also die Körperlichkeit des Menschen, die Dingwelt sei, das, was Descartes die res extense nennt. Dafür allerdings gilt nicht Naturrecht, sondern es gelten Naturgesetze. Es wird aber suggeriert, als ob das Naturrecht damit zusammenhänge. Und dann freilich gerät man in eine Falle. Dann müsste es ja in irgendeiner Weise empirisch durchsetzbar sein, Naturgesetze sind bedürfen ja keinerlei Exekution, die exekutieren sich selbst. Das wird jeder Physiker und jeder Mediziner bestätigen. Und jedes Kleinkind, dass das die Fallgesetze erstmals erprobt, ebenfalls. Es ist also hier ein völlig, aber um jetzt nur die scholastische Tradition, ein völlig anderes Verständnis von Natur. Natur meint das Wesen des Menschen, die Wesensnatur. Dann bewegen wir uns nicht im Bereich der Naturwissenschaft, sondern im Bereich zunächst einmal der Ontologie. Und es ist dann die Frage, wie das Wesen, das jedem Individuum eigen ist, das allgemeine Wesen, das in welchem Maße dieses Wesen bereits in sich Ziele, in sich ethische Vorgaben enthält, damit ein jeder sein Wesensgesetz realisiert. Ähnliches gilt dann für Gemeinschaften. Das ist schon einmal eine ganz abstrakte Vorüberlegung, eine abstrakte Grundunterscheidung, mit der sich sehr viel an Kritik des Naturrechts, aber auch sehr viel an falsch verstandener Berufung auf das Naturrecht, sehr viel an Pseudosicherheit erledigt. Und damit sind wir aber noch lange nicht bei der Frage, was denn eigentlich dieser Wesensnatur in der des Menschen, aber auch der Institutionen entspricht, soweit es sich dann eben auf Recht bezieht. Ich darf das an einem geradezu epochalen Dissens einmal demonstrieren. Nach 1945, nachdem nun das Unheil des Nationalsozialismus zerbrochen war, stand die katholische Kirche mit dem Angebot ihrer Naturrechtstradition in einer besonders glücklichen, werbenden Weise da. Das trug wesentlich zu ihrer Selbstgewissheit im politischen Prozess der Aufbaujahre bei. Und sie hat auch mit Erfolg in etwa in Landesverfassungen verschiedene ihrer Vorstellungen umsetzen können. Ich nenne die Verfassung vor allen Dingen von Rheinland-Pfalz, von Bayern und vom Saarland, aber auch die der Südweststaatsländer. Es schien sich das zu bestätigen, was ein damals vielgelesenes Buch von Heinrich Rommen, Die ewige Wiederkehr des Naturrechts, praktizierte. Nun war es wieder da. Nun war die Ära des Positivismus endgültig dahin. Der Positivismus hatte versagt, der Positivismus war zerbrochen und diskreditiert. Und man konnte an der ersten Staatsrechtslehrertagungen nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage stellen, ob Positivist inzwischen ein Schimpfwort geworden sei. Es mussten nur einige weitere Jahre vergehen, die Ära nämlich der Kulturrevolution. Da wurde der Spieß umgedreht. Nun wurde die Frage gestellt, war denn der Nationalsozialismus das Gegenbild, war der wirklich eine Epoche des Positivismus? Er war es ja gerade nicht, denn das geschriebene, in einem bestimmten Verfahren gesetzte Recht wurde von ihm ja missachtet. Er hat sich ja nicht an Formen und Zuständigkeiten gehalten. Er hat sich ja im Grunde über alles hinweggesetzt, und zwar so die neue Deutung, im Namen des Naturrechts, im Namen eines völkischen Naturrechts, das die Überlegenheit einer Rasse über alle andere, den Gemeinnutz, der vor Eigennutz geht, die Definitionsgewalt und Befehlsgewalt des einen Führers setzte. Die Positivität des Rechts deutscher Tradition, insbesondere das Weimarer Erbe, war ja planmäßig missachtet, zerstört und durchlöchert. Die Positivität völkerrechtlicher Verträge nicht eingehalten. Es war das Naturrecht. Und jetzt stellte sich die nächste Frage: War denn nicht nun mit der Kulturrevolution wiederum ein neues Naturrecht aufgebrochen, das sich über die Bourgeoise Rechtlichkeit der herrschenden Klasse hinwegsetzte, das Kraft Selbstermächtigung, die wahren Gerechtigkeits- und Gemeinwohlziele, die einer akademischen Elite oder die sich dafür ausgaben, nun die Möglichkeit gaben, das positive Recht, das formale Recht zu brechen und hier der Gerechtigkeit auf dem kürzesten Wege zum Siege zu verhelfen, etwa sich über Eigentumsschutz, über das Verbot der Eigenmacht hinwegzusetzen, Häuser zu okkupieren und damit einen Umverteilungsprozess gegenüber der herrschenden Klasse einzusetzen, wie man Kraft eines marxistischen Naturrechts nun delegitimierte. Was ist Naturrecht? Was ist denn eigentlich Positivismus? Greifen diese Unterschiede? Ist nicht das Naturrecht geradezu die Quelle des Chaos, die Quelle des Eigenmachts? Und ist dieses Naturrecht in den Händen derer, die sich seiner so ganz gewiss sind, ist dieses Naturrecht nicht gerade eine Feindin der Freiheit, denn die Freiheit braucht Form. Und die Form liefert das Gesetz. Ja, damit also ist eigentlich das Dilemma klar. Und damit zeigt sich auch, dass die Berufungen auf das Naturrecht dann in allen Phasen der Geschichte in immer anderer Weise erscheinen. Mal ist Naturrecht das gute alte Recht der Überlieferung. Das ist die geheiligte Tradition, die den Normen ihre Geltung bringt. Das ist insbesondere die mittelalterliche, aber keineswegs nur die mittelalterliche Vorstellung. Dagegen ist Naturrecht auch wiederum der Rechtstitel derer, die Veränderungen wollen, die verkrusteten Strukturen aufsprengen wollen. Naturrecht als Recht der Revolutionäre, die ihrerseits genau wissen, was Gerechtigkeit denn nun bedeutet. Also ein eigentümliches Verwirrspiel, das sich im Namen des Naturrechts hier nun zeigt. Ich darf versuchen, nach diesen Aporien einmal darzulegen, was Naturrecht denn leistet. Zunächst sollte man gar nicht fragen, was es inhaltlich bedeutet, sondern fragen, was es denn leisten soll, was man von ihm erwarten kann. Und das sind zwei Funktionen. Zum einen, dass es die Begründung des richtigen Rechts gibt. Zum anderen, dass es das geltende Recht begrenzt. Also es hat eine doppelte Funktion. Es legitimiert das geltende Recht und es kann es delegitimieren. Es ist ein Richtigkeitsgedanke, dem das positive Recht, das in den geordneten Zuständigkeiten und Verfahren geschaffen wird, hier Ziel, Richtmaß, Grenze gibt. Und es ist eben auch ein Gegenrecht, das ihm das dazu führen kann, dass es als Unrecht, als es gesetzliches Unrecht gebrandmarkt werden kann. Es ist also einerseits eine Begründung des Geltungsanspruchs und eine Bestätigung des Rechtsgehorsams, eine überrechtliche Bestätigung des Rechtsgehorsams, und es ist auf der anderen Seite dann eben doch auch eine Begrenzung des Rechtsgehorsams, eine Begrenzung gesetzlicher Regelungsmacht und damit im äußersten Fall eine Begründung des Widerstandsrechts. Das ist die Funktion, die man dem Naturrecht in all seinen Bedeutungen, die es annimmt, zuerkennen kann. Damit ist der Inhalt über den Inhalt keineswegs das letzte Wort schon gesprochen. Ich darf einen ganz kurzen Blick auf den eigentlichen philosophischen Gründervater des Positivismus, der Gegenwelt geben. Unter Positivismus versteht man, dass das Recht nur Geltung beanspruchen kann, wenn es in dafür vorgesehenen Zuständigkeits- und Verfahrensordnungen erlassen worden ist, wenn es also formellen Bedingungen begnügt und damit auch die Legitimation hat, die hinter dieser formalen Ordnung steht. Positivismus ist also mehr als nur die Begründung des positiven Rechts, sondern es ist eine vorrechtliche Philosophie, dass allein ein derartiges Recht Geltung beanspruchen kann und es daneben kein höheres, ungeschriebenes Recht gibt, dem sich das unterwerfen soll. Der Klassiker des modernen Positivismus ist Thomas Hobbes. Thomas Hobbes hat aus der Erfahrung der Bürgerkriege, die sein ganzes Leben prägten, und es waren im Wesentlichen religiös, konfessionell motivierte Bürgerkriege, die Folgerung gezogen, dass die letzten Fragen nach der Glaubenswahrheit und die letzten Fragen nach der Gerechtigkeit nicht für alle ohne weiteres verbindlich beantwortet werden können. Dass vor allen Dingen der Staat sich aus diesen letzten Fragen zurückzuhalten habe. Dass seine Aufgabe ist, den innerweltlichen Frieden zu sichern und dass er mit seiner Befehlsgewalt ein Recht schafft, das Klarheit herstellt, aber die letzten Fragen ausspart. Der Staat zieht sich auf den Horizont innerweltlicher Zwecke zurück, klammert das Bürgerkriegspotenzial der letzten Gerechtigkeit und vor allen Dingen der religiösen Wahrheit aus. Daher das, was zunächst so provozierend klingt, seine Maxime: Was das Recht, dem Recht eigentlich den Geltungsanspruch verleiht, auctoritas non veritas facit legem. Also die Autorität, nicht aber die Wahrheit, die sich hier verkörpert, macht das Gesetz aus, gibt ihm den Geltungsanspruch. Unter auctoritas würden wir modern sagen, Zuständigkeit und Verfahren und dahinter der Legitimationsmodus der modernen Demokratie machen das Gesetz. Nicht aber der Wahrheitsgehalt oder der Gerechtigkeits- und Gemeinwohlgehalt. Der Vater des Positivismus war gleichwohl kein reiner Positivist. Denn er hat eine Prämisse anerkannt, die im Gemeinwesen, für das er sein philosophisches Konzept entwarf, vorauszusetzen war. Eben doch der christliche Glaube. Der Anfangssatz lautet in dem Modell seiner Rechtswelt: Jesus is the Christ. Jesus ist Christus. Aber dieser Satz führt nicht dazu, dass sich jedermann darauf beruft und seine Glaubensvorstellung nun den anderen aufzwingt und damit den Frieden aufkündigt. Hier stellt sich nämlich die Grundfrage der modernen Welt, die übrigens den mittelalterlichen Denkern so fremd war, die man bei Thomas so nicht findet. Quis judicabit? Wer entscheidet darüber? Und das ist die Auctoritas. Und zwar um des Friedens willen. Also er leugnet nicht die Frage der höchsten Gerechtigkeit und der letzten Wahrheit, aber er nimmt dem einzelnen Bürger die Befugnis, einem Gesetz den Gehorsam aufzukündigen, weil er sich im Besitz, im Wissen der letzten Wahrheit, im Besitz der Gerechtigkeitseinsicht selber wähnt. Und dieses Modell, letzte Wahrheiten anzuerkennen, aber eben die einer Instanz um des Friedens willen die Befugnis zu geben, verbindlich zu normieren, also die Frage des Rechtsgehorsams abzukoppeln von Wahrheits- und Glaubensfragen, auch von Gerechtigkeitsfragen, das eben ist der Anfang der Moderne. Und das ist ein Problem, dem eben leider auch die katholische Naturrechtstradition bis ins 20. Jahrhundert zu wenig nachgegangen ist. Sie ist zu wenig in die Schule von Thomas Hobbes gegangen, dass er auf den Index geführt hat, hat er einen Lerndefekt ausgelöst, so wie sie nicht durch die Schule von Kant und nicht durch die Schule des Historismus gegangen ist, wie Friedrich Meinecke sagt, sie habe nicht den Apfel vom Baum der historisierenden Erkenntnis gepflückt. Und damit nicht die Kategorie der Geschichtlichkeit, die Notwendigkeit bestimmter Entscheidungsautorität begriffen. Dagegen hat die katholische Kirche es in ihrem eigenen institutionellen Bereich begriffen, da hat sie Thomas Hobbes perfekt realisiert, ihr eigenes Kirchenrecht, ihre eigene Hierarchie beantwortet die Frage quis judicabit, quis interpretabitur, perfekt. Und zwar so perfekt und so stringent, dass etwa kirchenrechtliche Normen sich in den Händen bewährter Kanonisten so gut wie nie an einem Naturrecht, an vorgegebenen Normen messen, relativieren, modifizieren und gegebenenfalls auch kassieren lassen. Also insofern eine, wenn ich so sagen darf, katholische Schizophrenie. Ein angewandter Hobbes in der Perfektion der Hierarchie, die klare Antwort auf das quis interpretabitur, quis judicabit. Auf der anderen Seite aber für die übrige Welt ein zu geringer Blick auf diese Notwendigkeit der Moderne, die eben bedingt ist durch die Erfahrung, dass die Gesellschaft pluralistisch ist, dass mit unterschiedlichen Konfessionen, mit unterschiedlichen Wahrheitsvorstellungen, mit unterschiedlichen Gerechtigkeitszielen eben doch ein Gemeinwesen zusammengefügt werden muss und der eine neben dem anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit existieren kann. Die Naturrechtsfrage ist scheinbar, aber nur scheinbar, altmodisch geworden. In Wahrheit versteckt sie sich heute hinter anderen Begriffen. Nämlich zum einen in der Idee der Menschenrechte und ihren Auswirkungen, die eine ganz bestimmte Form von Naturrecht verkörpern, die auch das Erbe der naturrechtlichen Tradition enthalten, in denen Menschenwürde, Unantastbarkeit der Person, die Freiheit als Entfaltung des Individuums, die Gleichheit aller Personen und ihrer Entfaltungsmöglichkeiten und eben auch das Potenzial des Eigentums enthalten sind. Und auf der anderen Seite abstrakter, philosophischer und gleichwohl praktischer Art in der Leitidee der Gerechtigkeit. Wer naturrechtliche Vorstellungen der heute vermitteln, durchsetzen, diskutabel machen will, wird den Weg über die Interpretation von Menschenwürde und Menschenrechte gehen, oder aber er wird sich an den Gedanken der materialen Gerechtigkeit halten, um aus dieser Idee der Gerechtigkeit dann seine Kritik am geltenden Recht, seine Forderungen nach einem besseren Recht zu realisieren, und zwar in der Möglichkeit aus der jeweiligen geschichtlichen Lage, aus der jeweiligen Interessenkonstellation, dann immer doch über den Status quo hinauszudenken. Und jeder Gesetzgeber wird darauf ausgehen, seine Regelungen verständlich zu machen, dafür zu sorgen, dass seine Regelungen zumindest nicht grob unvernünftig, nicht willkürlich erscheinen. Er wird versuchen zu vermitteln, und was auch eine knappe Mehrheit durchgesetzt hat, wird sich immer doch als Dienst am Wohl der Allgemeinheit und nicht nur einer Gruppe zu legitimieren versuchen, weil andernfalls der Rechtsgehorsam überfordert wäre. Weil eben eine selbstbewusste Gesellschaft blinden Gehorsam nicht mehr akzeptiert. Er muss eingeworben werden. Jetzt aber stellt sich naturgemäß die Frage, wenn ich jetzt und die Frage, ob und wie sich die Naturrechtsproblematik vermitteln lässt als moderne Form der Gerechtigkeitsfrage, wie man angesichts der Vielfalt der Auffassungen denn überhaupt zu einer diskursfähigen Sprache findet. Ist denn überhaupt möglich, über Gerechtigkeit, in Klammern müssen Sie immer Naturrecht setzen, Gerechtigkeit zu diskutieren, angesichts der Abstraktheit und Inhaltsarmut dieser Idee und der vielfältigen Vorstellungen, die da sind? Ist denn nicht doch jeder Wahlkampf letztlich ein Wettbewerb mit Gerechtigkeitsmodellen, und hat man nicht jeweils die bessere und höhere Form von Gerechtigkeit anzubieten? Und wie soll in diesem Chaos denn tatsächlich die Idee sich als religiös, als diskursfähig erweisen, als seriös erweisen? Nun, es gibt einen ganz simplen Ansatz, jenseits aller erkenntniskritischen, aller philosophischen Überlegungen, dass der Sinn nämlich für Gerechtigkeit dem Menschen angeboren ist. Jeder Reflexion über Gerechtigkeit voraus geht der menschliche, der existenziell menschliche Sinn für das, was gerecht ist. Es ist im Kinde bereits angelegt, ein 3- bis 4-jähriges Kind, kann seine Eltern bereits über Gerechtigkeit belehren. Ich darf Ihnen einfach aus väterlicher Erfahrung sagen, was ich gelernt habe von meinen Kindern an Gerechtigkeitsvorstellungen, die in der Tat Paulus bestätigen, dass Gerechtigkeit en kardiais gegrabtai, in den Herzen eingegraben ist, ohne dass das Wort überhaupt schon bekannt ist. Etwa: Ich habe es gar nicht getan. Darin steckt die Kategorie der Verantwortung für eigenes Handeln. Ich kann aber nichts dafür. Darin steckt die Begrenzung der Haftung auf Verschulden. Ich habe die Tür nicht aufgemacht, ich muss sie auch nicht schließen. Das ist die Verursacherhaftung. Ich auch, immer nur ich. Das ist der Gedanke der Gleichheit und das Diskriminierungsverbot. Die anderen Kinder dürfen es aber. Das ist die Allgemeinheit der Normen und das ist die Beachtlichkeit von Berufungsfällen. Du hast es aber versprochen. Bindung an das eigene Wort. Pacta sunt servanda. Du tust es doch selber nicht. Konsequenz der Norm für den Normgeber. Seine Verpflichtung, die eigene Norm zu erfüllen und vorzuleben. Du lügst. Pflicht zur Wahrheit. Vielmehr hat die Rechtsphilosophie in Jahrtausenden auch nicht zu wenig. All diese Auffassungen lassen sich noch fortsetzen. Ich denke zum Beispiel an das Prinzip des Vertrauensschutzes, an den Schutz vor Demütigungen. Da fallen weniger Worte als Tränen natürlich. Am Ende der kindlichen Lektionen in Rechtsphilosophie sind die Kategorien, auf denen das Recht gründet und damit das Naturrecht, Regeln, die ihrerseits nicht begründbar sind, praktisch vollständig abgehandelt. Sie brauchen nicht anerzogen zu werden. Ab einer bestimmten Entwicklungsstufe sind sie präsent und wirksam. Über sie entfaltet und behauptet sich das Kind seinen Eltern gegenüber als Person. Und die Dimension wird erweitert, wenn Geschwister da sind, weil damit die Justitia distributiva, die Verteilungsgerechtigkeit und auch die Taufgerechtigkeit voll zum Zuge kommen. Erzieherische Maßnahmen geraten damit unter Rechtfertigungszwang. Die Kriterien der Rechtfertigung sind Eltern wie Kind gemeinsam vorgegeben. Sie denken und sprechen die gleiche moralische und virtuell rechtliche Sprache. Was der Erzieher dem Zögling zu vermitteln hat, ist vor allem, dass er den Gerechtigkeitsanspruch, den er gegen die anderen erhebt, seinerseits einzulösen hat. Die goldene Regel, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch, bedarf der pädagogischen Nachhilfe, die das Gewissen schärft, weil normalerweise der moralische Eigennutz kräftiger entwickelt ist als der Sinn für das Recht des anderen. Das ist die eigentliche Erziehungsmaßnahme. Während die anderen Regeln dem Kind, ohne dass es ihm irgendwie vermittelt werden muss, von sich aus eigen sind und manchmal die Eltern in Verlegenheit setzen, woher das Kind das eigentlich weiß. Die natürliche Mitgift an Gerechtigkeitssinn wird im Laufe der geistigen Entwicklung durch die soziale Umwelt ausgeprägt, angereichert und kulturell ausdifferenziert. In dem Maße, in dem sich der Lebenskreis des jungen Menschen weitet und entwickelt, bewährt sich sein Gerechtigkeitsempfinden. Er fordert von seiner sozialen Umwelt Gerechtigkeit ein und misst deren Forderung am Maßstab der Gerechtigkeit. Nur wenn sie diesem genügen, nimmt er sie innerlich an. Mit wachsender Reife kontrolliert er sein eigenes Verhalten zu den Mitmenschen, den Normen und Institutionen an dieser Idee. Anders gewendet. Dadurch, dass er seine Umwelt am Prinzip der Gerechtigkeit misst, trotzt er dem gesellschaftlichen Leben einen sittlichen Sinn ab. Die schlichte pädagogische Beobachtung bestätigt Ciceros Lehre, dass die Grundgedanken der Gerechtigkeit dem Menschen angeboren sind, idee innate, von der Natur mitgegeben, als natürliches Licht und als Grundlage umfassender Übereinstimmung aller in sittlichen Fragen. Im Leitbild der Gerechtigkeit stimmen die Menschen aller Zeiten und Zonen überein. Es verbindet sie über alle Unterschiede der Rechtskulturen hinweg und begründet die Möglichkeit gleicher inhaltlicher Rechtsüberzeugung und heute weltweit geltender Rechtsnormen. Die Idee der Gerechtigkeit scheint so einfach zu sein, dass sie jedermann einleuchtet und zugleich so schwierig, dass der Gelehrte vor ihr resigniert. Alle wollen, dass Gerechtigkeit herrsche, nach der jeweiligen Lage seiner rechtlichen Interessen meint jedermann, er könne beurteilen, was gerecht sei, was ungerecht, doch gerät er in Verlegenheit, wenn er sagen soll, was Gerechtigkeit eigentlich sei und was er unter ihrem Inhalt verstehe. Die Sache, deren er sich intuitiv so sicher ist, entzieht sich ihm, wenn er sie begrifflich fassen will. Er macht die gleiche Erfahrung wie Augustinus, als er das Wesen der Zeit definieren sollte. Was also ist die Zeit, fragt Augustinus. Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es aber einem Fragenden erklären, so weiß ich es nicht. Und das bedeutet, dass letztlich auch die abstrakten Definitionen der Gerechtigkeit zwar ihre Dimensionen in den verschiedenen Richtungen geben können, wie sie seit Aristoteles bekannt sind, aber doch eigentlich letztlich nicht allgemein den Inhalt bringen können. Der Rechtslaie ist schnell bei der Hand, sich auf die Gerechtigkeit zu berufen, so wie er seine Belange wahren oder durchsetzen will. Parteiprogramme, Gewerkschaftsrhetorik, kirchliche Denkschriften, sie alle reklamieren, was wahre Gerechtigkeit sei. Freilich fordern sie in der Regel Gerechtigkeit auf Kosten anderer, die jedoch ihrerseits für sich Gerechtigkeit einfordern. Wo Gerechtigkeitspositionen kollidieren, kommt der Jurist zum Zuge. Der professionelle Jurist aber zögert, auch nur das Wort Gerechtigkeit zu verwenden, weil es ihm unsicher, unklar, vieldeutig erscheint. Er sich vor den Implikationen des Begriffes fürchtet, die er nicht übersieht. Er begibt sich nicht gern auf metarechtliches Glatteis. Vielmehr hält er sich an die Normen des positiven Rechts, die er nach den Regeln seines Handwerks handhaben kann. Repräsentativ für Strenge und Vorsicht juridischer Argumentation ist eben die Einsicht, dass es keines Rückgriffs auf das vage und normativ unsichere Prinzip materieller Gerechtigkeit gebe. Man kann sogar sagen, Juristen, die schnell und gleich von Gerechtigkeit reden, sind in der Regel schlechte Juristen, weil sie sich's leicht machen und weil sie hier auf den letzten Grund vorstoßen, wo sie die Vordergründigkeit zunächst erstmal auszuloten hätten. Es ist also die Selbstkritik, ich würde geradezu sagen, die Berufsscham, die den Juristen hier zögern lässt, hier zu den Sternen zu greifen. Allenfalls kann man frei nach den Franzosen zwischen 1871 und 1918 sagen, immer daran denken, nie darüber reden. Denn was ist Gerechtigkeit? Wie vermag man sie zu erkennen? Die klassische Antwort der Philosophie lautet, jedem das Seine geben, Gleiches gleich behandeln, niemanden sein Recht schädigen. Doch wer versucht, aus diesen abstrakten Maximen konkrete Handlungsanweisungen abzuleiten, scheitert. Und diese Maximen sind formal, inhaltsleer. Ihre Substanz beziehen sie aus dem Rechts- und Sozialsystem, innerhalb dessen sie angewendet werden. So spiegelt die materiale Gerechtigkeitsethik des Aristoteles die Ordnung der griechischen Polis, die des Aquinaten, die mittelalterliche Ordnung von Staat und Kirche, die rechtsphilosophischen Entwürfe von John Rawls, die amerikanische Demokratie versetzt mit linksliberaler, vulgo-sozialdemokratischer Programmatik. Der Rechtstheoretiker Hans Kelsen prüft die Formeln der philosophischen Tradition, die das Wesen der Gerechtigkeit fassen sollen, und kommt zu dem Ergebnis, sie alle seien inhaltsleer. Das Gebot des suum cuique, die richtige Mitte zwischen den ungewollten Extremen, das Prinzip der Vergeltung, die Gleichheit im rechtsstaatlichen wie im kommunistischen Verständnis, die goldene Regel, Kants kategorischer Imperativ. Absolute Gerechtigkeit, so resümiert Kelsen, sei ein irrationales Ideal. Vom Standpunkt rationaler Erkenntnis gibt es nur menschliche Interessen und daher Interessenkonflikte. Deren Lösung stehen nur zwei Wege zur Verfügung, entweder das eine Interesse auf Kosten des anderen zu befriedigen oder einen Kompromiss zwischen beiden herbeizuführen. Es ist nicht möglich zu beweisen, dass die eine oder die andere Lösung gerecht ist. Was der erkenntnistheoretische Agnostizismus registriert, sind lediglich irrationale Gerechtigkeitsbedürfnisse des Einzelnen. Ein schöner Traum der Menschheit, aber eben nur ein Traum. Vollends provoziert die seit dem 19. Jahrhundert wirksamste Erscheinungsform des Gerechtigkeitsgedankens, die soziale Gerechtigkeit, die wissenschaftliche Kritik. Der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August von Hayek spricht von dem Wieselwort der sozialen Gerechtigkeit. Wie ein räuberisches Wiesel ein Ei aussauge, ohne dass man diesem die innerliche Beschädigung ansehen könne, so werde dem Begriff Gerechtigkeit durch ein falsches, schon logisch unpassendes Attribut unmerklich der Sinn entwendet. Das begriffliche Vakuum wird gefüllt mit fremder Substanz, Sozialutopie, Sozialpolitik, Sozialressentiment. Gerechtigkeit erscheint den Skeptikern als Irrlicht, allenfalls als psychologisch heilsame Illusion. Ist also die Theorie unrichtig, in der Theorie unrichtig, was für die Praxis taugt? Kant hatte seinerzeit Einsichten der Theorie gegen den Vorwurf mangelnder Praxistauglichkeit verteidigt. Hier ist die Frontstellung umgekehrt. Ist die Praxis, die der Apologie bedarf, genauer, das Leitbild der Praxis, in ihm der Gegenstand philosophischen Bemühens über die Jahrtausende. Wer sein liebgewordenes Ideal retten will, mag gegen Kelsen den Argwohn richten, dass er die Kritik übermäßig dosiere, wie ein allzu scharfes Fleckenwasser, das nicht nur die Flecken ohne Rücksicht beseitigt, sondern zugleich die Kleidung. Der Verteidiger tradierter Gerechtigkeitslehre könnte auch Schützenhilfe bei Aristoteles suchen, der die Grenzen der Sinnhaftigkeit des wissenschaftlichen Diskurses aufweist. Man soll nicht jedes Problem und nicht jede These untersuchen, sondern nur solche, bei denen es zur Lösung obwaltender Zweifel der Vernunft bedarf, nicht aber solche, bei denen der Zweifler die Züchtigung verdient und nicht solche, bei denen die gesunden Sinne die Lösung finden. Wer etwa daran zweifelt, ob man die Götter ehren und die Eltern lieben soll, bedarf der Züchtigung. Und wer zweifelt, ob der Schnee weiß ist, bedarf der gesunden Sinne, nicht der philosophischen Reflexion. Züchtigung und gesunde Sinne vermögen freilich den Agnostizismus nicht zu bannen. Gleichwohl braucht die theoretische Vernunft nicht zu beweisen, was als existenzielle Kraft des Rechtslebens von jeher wirksam ist und was die praktische Vernunft von jeher einfordert. Gerechtigkeit, und noch einmal dahin, das ist der eigentliche Kern der Naturrechtslehre, der auch heute vermittelbare, bildet das höchste Leitbild der ethischen Richtigkeit der Rechtsnormen und des rechtlich gebundenen Handelns. Sie sagt, wie das Recht sein und wie es nicht sein soll. Sie ist Idee. Als solche ist sie nicht Teil des positiven Rechts, das sie zu leiten beansprucht. Vielmehr geht sie dem positiven Recht voraus. Gerechtigkeit ist die Regel der Regeln des Rechts. Sie lässt sich nur von ihrem Gegenstand her inhaltlich fassen und begrenzen. Ausschließlicher Gegenstand ist das Recht, nicht nur das aktuell Geltende, sondern überhaupt das als geltend denkbare Recht. Also Gerechtigkeit leitet auch die Rechtspolitik. Gerechtigkeit bezieht sich nur auf Sachverhalte, die der rechtlichen Regelung zugänglich sind und ihrer bedürfen. Das sind nur jene, die überhaupt möglicher Verfügung und Verantwortung des Menschen unterliegen, also die gesellschaftlichen Beziehungen. Natur und Schicksal sind kein Thema der Gerechtigkeit. Die Vor- und Nachteile des Klimas, die Launen des Wetters, die Naturkatastrophe sind weder gerecht noch ungerecht, ebenso Gnade und Ungnade des Zeitalters, in dem man geboren, Gunst und Ungunst der gesellschaftlichen Verhältnisse, in dem man aufgewachsen ist, Gnade und Ungnade der späten Geburt, mit Helmut Kohl. Die Kategorie der Gerechtigkeit erfasst nicht die ungleiche Verteilung der Eigenschaften und Fähigkeiten unter den Individuen, die Ungleichheit von Geschlecht, Alter, Aussehen, Gesundheit, Intelligenz, Tüchtigkeit, Charisma. Das Leben als solches ist kein Thema der Gerechtigkeit, sondern ist eine Bedingung der Möglichkeit, überhaupt Gerechtigkeitsfragen zu stellen. Das aber ist eher eine Perversion des Gerechtigkeitsgedankens, dass man hadert mit seinem Schicksal und es als ungerecht empfindet. Das kann überhaupt nur Sinn bekommen, wenn man über das irdische Recht hinausgeht und damit mit Gott hadert. Das ist das Problem der äußersten Zuspitzung der Theodizee, dass man eben Gott der Ungerechtigkeit zeigt und mit ihm hadert, dass man als sein Geschöpf sich auf den Richterstuhl setzt, um über ihn zu richten. Ja, die Grundkonstellation der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die bis heute nachwirkt. Das aber sei hier vernachlässigt, das hat auch mit natürlich unserer Naturrechtsfrage nichts mehr zu tun. Gerechtigkeit tritt erst auf den Plan, wenn die Vorgaben der Natur und des Schicksals nicht hingenommen, sondern gesellschaftliche Konsequenzen gezogen, Chancen und Risiken verteilt, reale Ungleichheit mit den Mitteln des Rechts verfestigt, ausgeglichen oder vernachlässigt werden. Für den Eremiten in der Wüste ist Gerechtigkeit kein Thema. Wo Menschen beziehungslos nebeneinander leben, bedarf es nicht des Rechts. Die Notwendigkeit erhebt sich erst dort, wo Interessen kollidieren, Handlungsbereiche voneinander abzugrenzen sind. Nach Aristoteles ist Recht im eigentlichen Sinne da vorhanden, wo ein Gesetz ist, das gegenseitige Verhältnis bestimmt, ein Gesetz wiederum da, wo Personen sind, die einander Unrecht tun können. Das Bedürfnis nach Recht und Gerechtigkeit, so lässt sich auch bestimmen, lebt dort auf, wo Erwartungen enttäuscht und Vorkehrungen gegen die Enttäuschung getroffen werden können. Recht ist da, wo Enttäuschungen möglich sind, im Miteinander der Menschen. Wo zwischen Menschen spontane Übereinstimmung besteht, wo allein die Liebe waltet, schweigt die Gerechtigkeit. Sie meldet sich allerdings zu Wort, wenn Eintracht und Liebe zerbrechen und sich die Beteiligten auf ihre unterschiedlichen und schwer vereinbaren Belange besinnen. In einer paradiesischen Welt allseitiger Zufriedenheit hat sie nichts zu sagen. Ein Gedankenspiel von Hume. Angenommen, die Natur hätte die Menschen mit einer so üppigen Fülle an äußeren Gütern ausgestattet, dass keine mühselige Arbeit, nicht Ackerbau, nicht Schifffahrt nötig wäre, dann blühte und verzehnfachte sich jede andere soziale Tugend. Doch von der bedachtsamen, argwöhnischen Tugend der Gerechtigkeit wäre noch nicht einmal im Traume die Rede. In der Tat greift Gerechtigkeit erst ein, wo das Gesetz der Knappheit waltet, die Ressourcen hinter dem Bedarf und den Begehrlichkeiten zurückbleibt und Verteilung zum Problem wird. Gerechtigkeit ist dem Anspruch nach handlungsrelevant. Sie leitet die Rechtsetzung und die Rechtsanwendung, bezieht sich also auf Maßstäbe rechtlichen Handelns. Sie bezieht sich aber auch auf die handelnden Personen und bildet so eine Tugend. Gerecht kann jedermann sein, gleich ob Inhaber eines staatlichen Amtes oder einfacher Bürger. Gerechtigkeit fordert nicht nur äußere Beachtung der Gesetze, Legalität, sondern auch rechtliche Gesinnung, Moralität im Sinne Kants. Diese bezieht sich auf die Idee des Rechts. Gerecht ist, wer seiner Grundhaltung nach sich von der Idee des Rechts in seinem Denken und Tun leiten lässt. Den antiken wie den mittelalterlichen Philosophen galt Gerechtigkeit als eine der vier Kardinaltugenden, neben der Klugheit, der Tapferkeit, dem richtigen Maß. Aristoteles stellt sie sogar über alle anderen, weil sie sich in der Beziehung zu anderen Menschen bewähre und ihr Glanz den Abend- und den Morgenstern übertreffe. Heute steht die subjektive Seite der Gerechtigkeit im Schatten der objektiven als Leitbild der Rechtsordnung. Gleichwohl kommt sie zum Ausdruck im Amtseid der Richter, der nicht allein die Pflicht der Treue zu Verfassung und Gesetz, also zum positiven Handeln enthält, sondern auch die Rechts- und Tugendpflichten der Gerechtigkeit nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Der Bundespräsident und die Mitglieder der Bundesregierung schwören, Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben. Zum Schwur der höchsten Staatsorgane gehört auch die Verpflichtung, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden. Kurz, die Verpflichtung auf das Gemeinwohl. Das sind die eigentlichen Leitsterne allen naturrechtlichen Denkens. Recht und Gerechtigkeit sind aufeinander verwiesen. Die Normen des positiven Rechts suchen sich aus der Idee der Gerechtigkeit sittlich zu rechtfertigen und sich vor den Personen, an die sie sich richten, als zustimmungswürdig zu erweisen. Die Idee der Gerechtigkeit aber bedarf der Umsetzung durch positive Normen. Über sie kann sie zu konkreter Gestalt, zu Erkennbarkeit, Eindeutigkeit, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit finden. Allein das positive Recht vermittelt Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit. Die Idee der Gerechtigkeit ruft nach Rechtssicherheit, die ihr als Idee abgeht. Sie findet sie im positiven Recht. Doch zwischen Recht und Gerechtigkeit waltet nicht prästabilierte Harmonie. Wie die Idee der Gerechtigkeit das positive Recht legitimieren kann, so vermag sie auch ihm Legitimation zu entziehen. Sie taugt gleichermaßen zu Zustimmung wie zu Kritik. Auf die Idee der Gerechtigkeit beruft sich, wer das geltende Recht stützen, wie der, der stürzen will. Sie taugt als geistige Waffe für die Verteidiger der bestehenden Ordnung wie für ihre Widersacher. Gerechtigkeit ist der Legitimationsausweis für den Revolutionär und das hohe Ideal, für das der Terrorist sein eigenes Leben und das Leben anderer in die Luft sprengt. Nietzsche prophezeite, dass der Sozialismus, der fantastische jüngere Bruder des fast abgelebten Despotismus, den er beerben wolle, sich im Stillen zur Schreckensherrschaft vorbereite und den halbgebildeten Massen das Wort Gerechtigkeit wie einen Nagel in den Kopf treibe, um sie ihres Verstandes völlig zu berauben, nachdem dieser Verstand schon durch die Halbbildung sehr gelitten habe, und ihnen für das böse Spiel, das sie spielen sollen, ein gutes Gewissen verschaffen. Der moderne Staat stellt ein wohlkonstruiertes, und wohlfunktionierendes Regelwerk bereit zur Schaffung und Durchsetzung, zur Änderung und Abschaffung positiver Normen. Ein solches Regelwerk gibt es nicht nur für die Vorstellungen über die Gerechtigkeit. Im Reich der Ideen waltet Anarchie. Hier steht keine Institution bereit, um die Idee der Gerechtigkeit verbindlich auszulegen und zu sagen, was sie in einer konkreten Angelegenheit erheischt. Keine Behörde sorgt für eine geordnete und effektive Vollstreckung der Idee. Ein vormoderner Intellektualismus, wie er bei Thomas zum Ausdruck kommt, ging davon aus, dass der Inhalt der Gerechtigkeit dem Menschen auf ehernen Tafeln vorgegeben, seiner Vernunft zugänglich sei. Was sich nicht für jedermann von selbst verstand, erschloss sich dem Philosophen, dem Theologen, dem Rechtsgelehrten, der weisen Autorität. Doch in der Moderne waltet Voluntarismus. Das a priorische Vertrauen in Autoritäten ist zerbrochen. Jedermann ist sein eigener Gerechtigkeitsinterpret. Jedermann kann an die Idee appellieren, ohne dass es eines Mittlers bedarf. Damit gerät die Frage nach der Gerechtigkeit in den Kampf der Interessen, Meinungen und Weltanschauungen. Im Kampf um die interpretatorische Hegemonie sucht jede Partei, den Konsensbegriff zu besetzen und in ihrem Sinn zu deuten. Gerechtigkeit bietet ein diffuses Bild, wolkig und vieldeutig, lockend und bedrohlich, halb Leitbild, halb Trugbild. Die Vielfalt und die Widersprüche der Gesellschaft gehen in die Interpretation der Gerechtigkeit ein. Die Idee, die beansprucht, die Streitigkeiten zu überwinden, wird Gegenstand des Streits. Sie entfacht ihn, sie heizt ihn an. Das ist freilich kein modernes Phänomen. Heraklit stellt fest, dass Gerechtigkeit in der Lebenswelt auch Zwietracht bedeutet. Kai diken erin. Recht ist eben auch Streit, Kampf. Damit ist das Dilemma perfekt. Das positive Recht sucht nach Legitimation aus der Gerechtigkeit, diese aber entzieht sich seinem Zugriff. Sie weigert sich mit ihm ein dauerhaftes, verlässliches Bündnis einzugehen. Ich darf zum Schluss kommen. Das Werk der Gerechtigkeit wird der Frieden sein, so verheißt der Prophet Isaias. Das ist gleichsam die politische Utopie des Alten Testamentes, die sich die Christenheit zu eigen macht, dass wenn die Gerechtigkeit zur Herrschaft gelangt, der Friede sich von selbst ergibt und mit den Worten des Psalmisten Friede und Gerechtigkeit sich küssen. Das politische Trauma der Neuzeit aber sind die Bürgerkriege, die der Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert folgen. Die Erfahrung, dass Gerechtigkeit und Frieden sich fliehen, wenn die Bürger religiös entzweit sind und religiös begründete Ansprüche auf absolute Gerechtigkeit und Wahrheit einander unversöhnlich gegenüberstehen. Der moderne Staat, der wählen muss zwischen Gerechtigkeit und Frieden, wählt den Frieden. Wenn er die zerbrochene Einheit der religiösen Überzeugung nicht wiederherzustellen vermag, so kann er doch dafür sorgen, dass die Menschen in Frieden miteinander leben können, gleich welcher Religion sie angehören. Um des Friedens willen zieht er sich aus dem Streit um die Wahrheit in den letzten Dingen wie um die Wahrhaftigkeit zurück und begnügt sich damit, praktischen Belangen des Diesseits zu dienen. Können die Bürger sich nicht darüber verständigen, wie eine Angelegenheit, die alle berührt, zu regeln ist, so muss der Staat für alle verbindlich entscheiden. Die Verbindlichkeit ergibt sich nicht daraus, dass die Entscheidung gerecht, sondern daraus, dass der Staat die zuständige Instanz ist. Das ist die provozierende Alternative des Thomas Hobbes. Übersetzt in die heutige Begrifflichkeit, das Gesetz legitimiert sich nicht aus der Richtigkeit des Inhalts, aus der Kompetenz dessen, der das erlässt. Dem modernen Gesetzgeber bleibt unbenommen, sich nach inhaltlichen Leitvorstellungen auszurichten. Doch unterwirft er sich deshalb nicht dem Urteil des Bürgers, ob das Gesetz die Leitvorstellung auch wirklich getroffen hat oder ob die Leitvorstellungen als solche der Gerechtigkeit entsprechen, Der Bürger fragt nach der Zuständigkeit. Die Frage der materialen Gerechtigkeit scheint damit abgeschnitten zu sein. Lakonisch stellt Hobbes fest, das bürgerliche Gesetz bestimme, was ehrenhaft und unehrenhaft, gerecht und ungerecht und allgemein, was gut und böse ist. Doch das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort einer Gesellschaft der Freiheit ist eben, dass sich der Staat bemühen muss um Zustimmung zu seinen Normbefehlen. Und das kann er nur erreichen, wenn er sie als verallgemeinerungsfähig, nicht als Selbstbedienung, nicht als bloße Gruppenbedienung auf Kosten anderer, sondern als gerecht ausweist. Dieser Gedanke der Gerechtigkeit hängt von der jeweiligen Situation ab. Aber es ist existenzielles Naturrecht. Man kann die Gerechtigkeit noch so sehr theoretisch in Frage stellen. Tamen usque recurret, wird man sagen. Die Frage wird immer wieder zurückkehren. Die Positivität des Rechts ist in der heutigen Gesellschaft unabweislich. Sie lässt sich durch nichts ersetzen. Aber sie kann auch wiederum nur Wirksamkeit erlangen, wenn sie nicht selbst genügsam ist, sondern sich einer Gerechtigkeit vergewissert und einer Gerechtigkeit gegenüber zu bestehen versucht, die die Positivität überschreitet. Und das gilt nicht nur für den Gesetzgeber. Die Verwaltung, die ein Gesetz anwendet, kann dieses Gesetz letztlich auch nicht nur nach mechanischen Regeln juristischen Handwerks anwenden. Selbst dort, wo sie keine Messen hat, ist sie immer wieder angewiesen auf das Ethos des Interpreten. Nichts anderes gilt für den Urteilsspruch des Richters. Denn über dem Staat des positiven Rechts, dem demokratischen Rechtsstaat, hängt das Menetekel des Widerstandsrechts, das im äußersten Fall, in dem das Unrecht allgemein einsehbar ein solches Maß erreicht, dass sein Wert, sein Unwert ärger ist als der Wert des Friedens, den es vermittelt, lebt Widerstand auf. Und so zeigt sich, dass eben in der Tat unter wechselnden Bedingungen das Naturrecht auch unter wechselnden Namen immer wieder zurückkehrt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.